MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler. Ab heute gibt's wie alle 14 Tage am Freitag wieder eine neue Folge unseres Podcasts Vergelt's Gott mit Pfarrer Josef Feck und Kabarettist Wolfgang Krebs. Hallo ihr beiden.
Frohe Ostern.
Servus und frohe Ostern.
Frohe Ostern. Gefühlt ist ja Ostern für die meisten von uns schon vorbei. Für euch nicht?
Wir stecken noch mittendrin.
Naja, wir haben doch diese Tage der österlichen Freude. Letzten Endes ist es ja so, was ich jetzt auch erfahren habe durch unseren Podcast, 40 Tage fasten wir und dann haben wir doch 50 Tage österliche Freude. Also offenbar haben wir länger Freude als wir fasten.
Das ist Gott sei Dank.
Die Grundzüge des katholischen
Lebens. Fastenzeit war lang.
Deswegen fühle ich mich auch so wohl hier.
Ja. Genau, das heißt, ich nehme an, wenn ihr mich mit Frohe Ostern begrüßt, darum geht's auch in der neuen Folge.
Richtig, es geht um Ostern, es geht um Auferstehung, aber vor der Auferstehung liegt auch erst einmal ein Daniederliegen am Boden.
Also ist es. Erstmal ist es ein Daniederliegen, im Übrigen genau darüber berichten wir auch. Also ich habe den Josef besucht in Karfreitagsgottesdienst, weil wir noch einen guten Termin finden wollten, um meine Beichte endlich mal zu erledigen. Und das war mir ein dringendes Bedürfnis. Und dann hat er nur noch Karfreitag offen gehabt. Außerdem hat er gesagt, in Tansania hat er bei seiner Seelsorge gelernt, dass man alles, was man am Karfreitag macht, wie war das nochmal?
Das hat tausendfache Wirkung am Good Friday.
Und das sagt ihr mir erst jetzt, okay.
Ja, leider, das ist jetzt blöd. Ja, das hätte man eigentlich schon vorher sagen sollen. Es tut uns so leid, aber man soll ja was lernen und vielleicht kann man in einem Jahr den Podcast immer noch hören, dann können wir es ja vielleicht wieder benutzen. Wann wäre eigentlich die nächste Möglichkeit, wieder zu beichten?
Bei mir?
Ja.
Jederzeit, Anruf also genügt.
Das ist bei alle eigentlich so, gell? Man kann jederzeit in die Kirche gehen und kann beichten,
immer beichten,
oder? Fast immer, gell? Genau.
Ja. Ja, willst du denn schon wieder beichten?
Nein, das ist jetzt alles, ey, das muss ich echt sagen. Also momentan ist mein Herz noch rein. Also selbst nach tiefster Befragung von drei Sekunden. Das ist wirklich eine Erkenntnis. Ich kann es wirklich jedem empfehlen, mal zum Beichten zu gehen. Wir vergessen das immer so. Also leichter geht man heutzutage zum Psychiater und macht irgendwie 1000 Yoga-Übungen und sonst was. Alles gut und alles richtig, hat alles seine Bedeutung. Aber mal drüber nachdenken, ob nicht vielleicht der Einstieg Schwelle mal wäre, einfach mal wieder zum Beichten zu gehen. Mich hat es total erleichtert und deswegen muss ich echt sagen, also ich kann echt Werbung machen dafür. Ja.
Genau, okay. Weil Beichten ist immer Auferstehen.
Dann freuen wir uns auf die neue Folge, ab heute wie alle 14 Tage. Vergelt's Gott, ein fröhlich-katholischer Podcast mit Pfarrer Josef Feck aus Rottenbuch und Kabarettist Wolfgang Krebs, dem Ministerpräsidenten der Kabarettisten.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Hören Sie rein.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Unbedingt reinhören am Dienstag um kurz nach 19 Uhr hier bei uns im MKR. Wieder hat ein Papst ein langes Interview gegeben und wieder ist es ein Buch geworden. El Sucesor ist vergangene Woche in Spanien erschienen und bei mir am Telefon ist jetzt dazu Gudrun Seiler von Vatican News. Hallo Frau Seiler.
Hallo, grüße Sie Frau Sicher.
Aus der Vergangenheit wissen wir ja, dass Papstinterviews immer sowas wie eine Wundertüte sein könnten. Man weiß nicht so ganz genau, was drin ist. Häufig ist ja auch ein Aufreger dabei. Was hat Sie denn an dem Buch am meisten überrascht?
Mich hat am meisten überrascht tatsächlich die Offenheit beim Thema Konklave, denn es gibt ja das Konklave-Geheimnis und wenn einer der Kardinäle etwas ausplaudert aus dem Konklave, was er nicht sollte, dann steht darauf die Strafe der Exkommunikation. Franziskus kennt das Problem und darum stellt er auch eingangs in dem Interview auch gleich klar, er als Papst darf das, die Kardinäle dürfen das nicht, aber er als Papst darf das.
Können Sie vielleicht noch mal sagen, für diejenigen, die vielleicht noch nicht in das Buch reinblicken konnten oder auch noch nichts davon gehört haben, was er zu dem Konklave gesagt hat?
Ja, die Rede ist von zwei verschiedenen Konklave-Veranstaltungen. Das sind die beiden, an denen Franziskus teilgenommen hat, 2005 und 2013. 2005, das war nach dem Tod von Johannes Paul II. Und da wusste man ja schon vorher, dass auch Bergoglio, der Erzbischof und Kardinal von Buenos Aires, eine stattliche Anzahl von Stimmen erreicht hat. Und nun erzählt aber Franziskus hier auf sehr freimütige Art und Weise, das sei ein Trick gewesen. Ein Trick von einer bestimmten Gruppe von Kardinälen, die wollten nämlich Papst Benedikt verhindern, also die Wahl von Kardinal Ratzinger verhindern. Und hätten deswegen Bergoglio ins Spiel gebracht und der ist auch brav gewählt worden. Es sei auf 40 Stimmen gekommen, das ist wirklich viel. Und dann ist es Bergoglio aufgefallen, dass das ein Trick ist, also ein Manöver, um Ratzinger zu verhindern. Er ist zu einem der Kardinäle gegangen, den er dafür offensichtlich verantwortlich hielt und hat gesagt, hör auf, ein Spiel zu spielen. Ich würde in dem Fall, weil ich das jetzt begriffen habe, diese Wahl ohnehin nicht annehmen. Und daraufhin sei dann eben Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI., gewählt worden. Das war 2005 und dann die Konklaveveranstaltung von 2013. Da erzählt auch viele Dinge, die man schon weiß. Also zum Beispiel, wie es war unmittelbar nachdem die Wahl, die ja relativ rasch stattgefunden hat, wie das dann war in der Capella Sistina, wie er die Kardinäle begrüßt hat, dass es im Stehen begrüßt hat. Also es gibt ja, der Papst nimmt sozusagen frisch gewählt Huldigungen entgegen seiner Mitbrüder, die ihn gerade gewählt haben. Das habe er im Stehen gemacht, mit jedem Einzelnen gesprochen, habe sehr ernst gewirkt, hieß es dann. Dann sei er erstmal zum Beten gegangen, in die angrenzende Capella Paulina, weil dort ist das Allerheiligste zur Verehrung ausgestellt. Und dann sei jemand gekommen und hat gesagt, naja, es ist Zeit für den Balkon. Und dann erst hat er sich der Menge präsentiert.
Sie haben ja schon eben zu Anfang gesagt, dass der Papst mit einer sehr großen Offenheit spricht. In dem Buch geht es ja auch darum, dass er seinen Ärger über den früheren Papstsekretär Georg Genswein benennt, aber auch sein gutes Verhältnis zu seinem Vorgänger Benedikt XVI. Und auch er sprach auch, dass die beiden die gleichen Sorgen teilten, was die Reformbemühungen der Kirche in Deutschland angeht. Inwiefern denken Sie, ändert das Buch auch die Sichtweise auf das Verhältnis der beiden Päpste?
Also das war tatsächlich dem Franziskus ein Anliegen, das Verhältnis zu seinem Vorgänger klarzustellen. Drum heißt das Buch ja El Sucesor, der Nachfolger. Es war ein Anliegen für Franziskus, dieses sehr enge Verhältnis eigentlich zu seinem Vorgänger klarzustellen. Er stellt es auch gleich eingangs klar gegenüber seinem Interviewer. Er sagt, das ist ein wichtiges Interview. Ich hatte eine gute, eine tiefe Beziehung zu Benedikt und ich möchte, dass man das weiß und dass das bekannt wird ohne Zwischenetappe.
Mhm. Jetzt ist das Buch ja eine Woche mittlerweile auf dem Markt, allerdings nur auf Spanisch. Welches Echo hat es denn jetzt im Vatikan hervorgerufen?
Nun, im Vatikan ist man ja nach 11 Jahren Franziskus gewohnt, dass dieser Papst frei von der Leber weg spricht, dass er Interviews gibt, von denen man erst erfährt, wenn sie erscheinen. Er ist der erste Papst, der das in dieser Weise macht. Aber es waren im Vatikan natürlich nicht alle glücklich damit. Die Informationspolitik des Heiligen Stuhles ist ja eine grundsätzlich andere. Aber Franziskus hat entschlossen, er ist ein Papst, der diese Interviews gibt. Und die katholische Kirche ist so gemacht, es ist der Souverän, der das bestimmt und der das entscheidet. Und damit weiß natürlich auch ein Apparat, sich zu arrangieren.
Dann vielen Dank, Gudrun Seiler von Vatican News. Vor einer Woche ist das neue Interviewbuch mit Papst Franziskus erschienen. Titel ist El Sucesor.
Sie hören das MKR. Grüß Gott. Am Sonntag wird im Münchner Norden ein kleines Stück diözesane Kirchengeschichte geschrieben. Das Erzbistum gibt den Startschuss für das neue Dekanat Nordwest. Es ist das erste Dekanat, das nach der Reform in der neuen Struktur arbeiten wird. Corbinian Bauer hat mit dem neuen Dekan Ulrich Kampe gesprochen.
Aus 40 mach 18. Das gilt seit Anfang des Jahres für die Dekanate im Erzbistum München und Freising. Ulrich Kampe startet als erster Dekan in der neuen Struktur. Beauftragt werden am Sonntag neben Kampe noch sein Dekanatsreferent, Ansprechpartner für die Bereiche Jugend, Krankenhaus und Seniorenseelsorge, eine Dekanatsverantwortliche, eine Sekretärin und der Dekanatsrat.
Das ist jetzt auch das Neue, das gab es in den alten Dekanaten nicht. Ein Team, das miteinander den Weg gehen darf, um auch zu schauen, was sind denn die Aufgaben, die jetzt auf uns zukommen und wie kriegen wir das auch vernetzt zu den einzelnen Vereinen und Pfarrverbänden. Und da soll eine Struktur geschaffen sein oder werden, die da miteinander noch mehr den Weg gehen lässt.
Ziel ist es, Kirche vor Ort fit für die Zukunft zu machen. Zugleich antwortet die Reform auf den Personalmangel in der Seelsorge. Vergleichbar ist es mit den Pfarrverbänden. Wie dort hofft man auch in den neuen größeren Dekanaten auf Synergieeffekte. Zum Beispiel dabei eine Firmung vorzubereiten, erklärt Kampe.
Denn zu sagen, wir gucken im Dekanat, wie bekommen wir vielleicht eine gemeinsame Lösung hin, die Pfarrverbände miteinander gehen können, damit auch Synergien sich ergeben und das Vernetzen ein anderes ist. Und nicht jeder muss alles machen allein, sondern man kann auch miteinander gestalten. Und wir gestalten hier im Pfarrverband momentan die Firmung noch so, dass wir das selber regeln. Aber die Zukunft wird sein, dass wir mit den Nachbarpfarrverbänden uns zusammenschließen und schauen, wie kriegen wir denn im Dekanat das so hin, dass wir uns gegenseitig tragen.
Am meisten verändert die Reform die Rolle des Dekans. Bisher wählten die Priester einen der Iren zum Dekan. Seit der Reform wird er vom Erzbischof ernannt. Das hat gute Gründe, denn der Dekan ist nun auch dienstlicher Vorgesetzter der Pfarrer in seinem Gebiet. Zwischen der seelsorglichen Basis und dem Bischof entsteht damit eine mittlere Ebene. Der Dekan soll den Priestern als Ansprechpartner und Vermittler zur Bistumsleitung dienen.
Jetzt kommt eine Struktur, wo wir sagen, der Erzbischof nimmt seine Verantwortung hier gegenüber den Mitbrüdern nochmal anders wahr, durch diese Veränderung, um bei den Mitbrüdern zu sein und zu schauen, was brauchen sie denn auch.
Gleichzeitig hat der Dekan die Dienstaufsicht. Kommt ein Pfarrer seinen Pflichten nicht nach oder gibt es in seiner Pfarrei Ärger, greift der Dekan ein. Davon könnten vor allem die Gläubigen und Ehrenamtlichen profitieren. Regelmäßiger Kontakt zu den Pfarrern im Dekanat ist für Kampe daher unerlässlich.
Mit meinen Mitarbeitern hier habe ich das so geregelt, dass wir versuchen, einmal im Jahr dieses Zielgespräch zu führen, manchmal auch zweimal, und dann auch innerhalb von gewissen Wochen und Abständen zu schauen, wie ist denn das, was wir vereinbart haben, auch umgesetzt worden. Und das ist, glaube ich, auch das Neue, mit den Mitbrüdern zu schauen, was ist die Zielvereinbarung, was braucht es da noch, wo hakt es vielleicht auch und was ist abrufbar und abprüfbar dann für die kommende Zeit.
Am Schluss sollen Gläubige von einer Kirche profitieren, die nicht an der Grenze des eigenen Pfarrgebiets endet. Keine leichte Aufgabe, aber Ulrich Kampe freut sich darauf, dass es am Sonntag endlich losgeht.
Wir wollen nicht einfach die Zukunft auf uns zukommen lassen, sondern wir wollen die Zukunft mit anpacken. Worum ich bitte, ist, entsprechende Geduld zu haben, weil das wird von heute auf morgen nicht einfach so einfach umsetzbar sein, sondern das wird ein Weg werden. Wir wissen, dass wir jetzt das Neue bekommen. Und dann ist es doch gut, wenn wir Teil von diesem Neuen werden, mit unseren Visionen. Und ich hoffe, dass viele genug Visionen haben und dass wir aus diesen vielen Visionen vielleicht auch gemeinsame Visionen werden lassen können.
Nachdem das Dekanat Nordwest den Anfang gemacht hat, folgen diesen Monat noch zwei weitere. Am 26. April das Dekanat Erding und am 28. München Südwest. Corbina Bauer für das Münchner Kirchenradio.
Sie hören das MKR, ich bin Katharina Sichler, hallo. Man kann sie nicht sehen, nicht riechen und auch nicht hören. Und trotzdem würden die meisten wohl behaupten, dass sie eine besitzen. Eine Seele nämlich. Was die Kirche zur Seele sagt, dazu mehr in unserer Rubrik Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute die Seele, erklärt von Diakon Silvester Resch.
Wenn man diese Frage 10 Leuten stellt, dann bekommt man wahrscheinlich 10 verschiedene Antworten. Manche Wissenschaftler behaupten sogar, dass es eine Seele gar nicht gibt, weil man sie mit keinem Gerät messen oder wiegen kann. Für die Christen ist die Seele der Teil vom Menschen, der unsterblich ist. Wenn also unser Körper nach dem Tod verfällt und wenn beim Sterben auch das bewusste Denken irgendwann ausfällt, dann bleibt, so glauben die Christen, die Seele übrig als der Bereich, der nicht sterben wird, sondern der zu Gott heimgeht. Ich selber glaube, dass die Seele sowas wie ein Bindeglied zwischen unserem Körper und unserem Geist ist. Wenn ich mir blöderweise mit dem Hammer auf meinen Daumen haue, dann spüre ich einen körperlichen Schmerz. Und einen geistigen Schmerz kann ich spüren, wenn ich erfahre, dass irgendetwas ganz Trauriges geschehen ist. Ja, und dann gibt's eben noch so Sachen, die sind nicht geistig und auch nicht körperlich, sondern die haben eben mit der Seele zu tun. Beispielsweise das Glück, die Hoffnung, der Glaube, die Freundschaft und natürlich auch die Liebe, also die Dinge, die den Menschen vor allem vom Gefühl her berühren. Ich stelle mir für mich persönlich also vor, dass die Seele die Kraft ist, die dafür zuständig ist, dass wir lebendig sind, dass wir lachen, weinen, uns mit anderen verständigen, lieben, beten und träumen können. Die Seele ist sowas wie der Atem Gottes, der uns am Leben erhält. Und so wie Gott selber ist natürlich auch sein Atem, die Seele also für alle Zeiten lebendig und auch nach unserem Tod, wo sie dann eben zu Gott zurückkehrt.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.